Deutschlandfunk, Börse.
Es reicht also, dass ein einzelner, wenn auch sehr großer Frachter einen Flaschenhals in den globalen Handelsrouten verstopft und schon geraten die Handelsströme weltweit aus dem Tritt. Das hört sich nach einer bedenklichen Sollbruchstelle im Globalisierungssystem an. Am Mittag mutmaßte NRWs Ministerpräsident Laschet sogar, also da könnte auch so mancher Corona-Test im Suezkanal stecken geblieben sein. Aber immerhin, der gestrandete Frachter bewegt sich wieder. Die Frage an den Börsenberichterstatter, an Jan Plate. Wie hörbar war denn das Aufatmen an den Finanzmärkten?
Also es hilft der Stimmung, aber auf dem Börsenparkett ist schon auch zu hören, bis sich der Schiffstau auflöst. Das dauert ja schon eben auch noch ein bisschen. Andererseits eben die Stimmung am Aktienmarkt ist soweit gut, auch weil es in den USA mit dem Impfen vorangeht und auf die gewaltigen Konjunkturprogramme der USA gesetzt wird. Der DAX hat heute schon ein neues Rekordhoch erreicht bei 14.835 Punkten. Im Moment verbessert sich der DAX um 0,5% auf 14.821 Punkte.
Wie sieht's bei den Ölpreisen aus? Auch Rohöl wird ja in großen Mengen über den Suezkanal transportiert.
Naja, diese Suezkanal-Geschichte hat eben schon für Nervosität gesorgt. Da war es in der letzten Woche sprunghaft auf fast 70 Dollar nach oben gegangen. Jetzt hat sich der Ölpreis für die Nordseesorte Brent etwas darunter, so bei rund 65 Dollar eingependelt. Im Moment allerdings schon auch mit einem kleinen Plus von 1%.
Wie gehört, der Riesenfrachter Ever Given steckt nicht mehr diagonal fest wie ein gestrandeter Wal, der über die ganze Kanalbreite an den Ufern des Suezkanals geklemmt hat. Aber ist die Sache damit ausgestanden? Wohl nicht. Jan Plate, Sie haben das mit einem Experten beleuchtet.
Das Börsengespräch habe ich geführt mit Andreas Scheuele von der Deka Bank. Dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und erstmal größer, globaler geschaut durch dieses Unglück im Suezkanal. Wie groß ist denn jetzt schon der Schaden und kommen wir da mit einem blauen Auge davon?
Also die Bedeutung des Suezkanals kann man tatsächlich nicht groß genug einschätzen. 30% des weltweiten Containervolumens laufen durch ihn, 12% des globalen Warenhandels. Lloyd's hat es versucht in Zahlen zu gießen und die kommen auf eine Belastung von etwa 9 Milliarden US-Dollar pro Woche Stillstand im Suezkanal. Das Ganze kommt natürlich jetzt zu einer Unzeit, denn schon vor der Havarie gab es Transportengpässe, vor allem auf der Handelsroute zwischen Asien und Europa. Und die läuft nun mal genau durch den Suezkanal. Also hat sich hier die Situation sogar noch mal verschärft.
Wenn wir es jetzt ein bisschen kleiner angehen und uns Deutschland vornehmen, was das da bedeutet durch diese Verzögerungen, die dennoch jetzt schon entstanden sind, müssen wir mit leeren Regalen in Deutschland rechnen.
Das Ganze führt nicht zu leeren Regalen, aber zu Preissteigerungen. Und das ist auch schon unangenehm, denn im Moment gibt es ja ohnehin schon Inflationssorgen an den Kapitalmärkten.
Auf den Suezkanal und die Zukunft geschaut, sollten da in Zukunft mehr Schlepper vorgehalten werden, um das abzusichern? Sollte am Konzept, sollten die Betreiber des Suezkanals da etwas ändern? Was sollte da anders gemacht werden?
Natürlich kann man da ein bisschen was ändern durch, wie Sie gesagt haben, Schlepper, oder man könnte natürlich auch daran denken, den Kanal auszubauen, wie es beispielsweise mit dem Panama-Kanal gemacht wird, oder ganz neue Handelswege erschließen. Aber die meisten Maßnahmen kosten viel Zeit. Das heißt, in der kurzen Frist wird uns hier nichts wirklich weiterhelfen.
Wenn wir uns die Containerschifffahrt anschauen, nach diesem Unglück jetzt im Suezkanal, aber auch die Diskussion um mögliche Terroranschläge, dann auslaufendes Öl aus diesen großen Schiffen, der Umweltaspekte, braucht es einen anderen Umgang mit der Containerschifffahrt?
Ich glaube, dass wir nicht so viel anderes sehen. Natürlich, klar, kann man immer wieder die Wartungen verbessern, die Mannschaften besser ausbilden etc. Ich meine, das war jetzt nicht der erste Unfall dieses Containerschiffes, das wir erlebt haben. Aber ja, einen grundsätzlichen Umgang werden wir vermutlich nicht haben, weil einfach der Wettbewerb bei den Betreibern zu groß ist wahrscheinlich.
Was ist mit dem Flugverkehr? Ist der Suezkanal ersetzbar durch den Flugverkehr?
Nein, der ist definitiv nicht ersetzbar. Alles, was klein ist, kann natürlich über Luftfracht transportiert werden. Beispielsweise Chips aus Asien. Aber große Produkte, große Güter, die können kaum auf die Luftfracht ausweichen. Und Luftfracht ist auch deutlich teurer als der Schiffsverkehr. Also insofern sind die Ausweichmöglichkeiten sehr begrenzt.
Wie sieht's aus mit der Globalisierung, dem Warenaustausch, der Arbeitsteilung? Wie wackelig und empfindlich ist dieses Konstrukt?
Es hat uns zumindest die Verwundbarkeit der Globalisierung aufgezeigt. Die internationale Arbeitsteilung, die führt eben dazu, dass es dann schnell irgendwann mal haken kann, wenn Transporte nicht gesichert sind oder wenn es irgendwo zu Produktionsengpässen kommt. Das Ganze dürfte ein Argument für eine stärkere Regionalisierung sein. Das heißt nicht, dass Produktion komplett beispielsweise nach Deutschland zurückverlagert wird, aber möglicherweise nach Europa oder Mittel- und Osteuropa verstärkt. Und die Globalisierung aber insgesamt, glaube ich, die wird nicht zur Disposition gestellt. Man muss sich das vielleicht so vergleichen, eine Sperrung des Rheins würde auch nicht eine Grundsatzdiskussion über den innerdeutschen Handel nach sich ziehen. Und was im Kleinen für Deutschland gilt, das gilt dann im Großen auch für die Welt.
So viel zu Kanalfrachter und Globalisierung. Anderes Thema, die Probleme eines amerikanischen Hedgefonds namens Archegos Capital. Die schicken Schockwellen durch die Bankenwelt. Das betrifft die Schweizer Großbank Credit Suisse, die japanische Bank Nomura und angeblich auch die Deutsche Bank.
Wie es da aus Finanzkreisen heißt, ist die Deutsche Bank allerdings nicht so betroffen wie Konkurrenten. Das Engagement der Deutschen Bank sei nur ein Bruchteil dessen, das andere haben. Dennoch auch die Aktien der Deutschen Bank verlieren etwas mehr als 3%. Aber eben bei anderen Geldhäusern sind Anleger wegen der Probleme dieses amerikanischen Hedgefonds deutlich vorsichtiger. Eben in Japan haben Anteilsscheine der Investmentbank Nomura mit einem Abschlag von rund 15% das größte Tagesminus seit Jahrzehnten verbucht. Oder eben der Blick in die Schweiz auf die Credit Suisse. Die Credit Suisse stellt sich nach eigenen Angaben eben auf größere Verluste ein, ohne das bisher deutlicher zu formulieren. Und die Aktien der Credit Suisse, die büßen auch rund 14% ein.
Von der Commerzbank gibt es eine Personalie.
Ja, da wurde ein neuer Aufsichtsratschef gesucht, nachdem der bisherige Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter ja überraschend krankheitsbedingt zurückgetreten war. Nun scheint ein neuer gefunden zu sein. Es soll der langjährige Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk sein. Der 69-Jährige war früher lange der Chefkontrolleur der DZ-Bank und die Aktien der Commerzbank dennoch mit einem kleinen Minus von 0,5%.
Blicken wir zum Schluss auf den Euro.
Ja, der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 17,65. Dann natürlich auch noch der Blick auf die deutschen Staatsanleihen. Die sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite minus bei 0,39%. Und der Goldpreis geht etwas zurück. Der Goldpreis fällt um rund einen Dollar im Vergleich zu Freitagmittag und notiert bei rund 1.725 Dollar. In Euro noch gerade umgerechnet sind das 1.467 Euro für das Gold.